Matrix.
Mit Julia Gindl und Franz Zeller.
Mehr als 2 Monate blieben für Österreichs Kinder und Jugendliche die Schultüren zu. Sie erhielten ihre Lernpakete daheim. Die Schüler kämpften ebenso wie die Eltern und Lehrer mit dem Homeschooling.
Wie unter einer Lupe wurde der geringe Digitalisierungsgrad der Pädagogen sichtbar, aber auch die Überforderung der Eltern mit der neuen Situation oder mangelnde Hilfe seitens des Bildungsministeriums.
Deshalb widmen wir die nächsten 24 Minuten der Frage, welche Lehren unser Bildungssystem aus dem Homeschooling ziehen kann und woran es richtig hapert.
Es gibt kein anderes demokratisches Land der Welt, wo sozusagen die Politik bis in jedes Klassenzimmer, bis in jede Schule hinein seit 1945 dieses Schulsystem so dominiert, was dazu geführt hat, dass wir mittlerweile das 2teuerste Schulsystem der Welt haben, aber weit davon entfernt sind, das 2beste Schulsystem der Welt zu haben.
Es fehlt also nicht an Geld, wie der Bildungsexperte Andreas Salcher sagt. Die Probleme des österreichischen Bildungssystems haben andere Ursachen.
Während der Corona-Homeschooling-Phase war ein Kritikpunkt besonders laut zu hören, die mangelnde Digitalisierung in Österreich, auch bei den Lehrpersonen. Die OECD mit ihrem Bildungsdirektor Andreas Schleicher hat dazu aufrüttelnde Daten.
Lediglich 1/3 der Lehrer in Österreich haben in unserer Thales-Studie angegeben, dass sie neue Technologien regelmäßig im Unterricht einsetzen. Im OECD-Mittel ist es die Hälfte, in Ländern wie Dänemark oder Neuseeland, Australien 80% oder mehr. Also da ist noch einiges nachzuholen.
Gleichzeitig ist Homelearning für Andreas Schleicher keine Frage von Digitalkompetenzen, sondern braucht auch die Neugier der Schülerinnen oder den Willen, sich selbst zu organisieren, damit sie Meister ihres Lernens werden, wie der OECD-Bildungsdirektor das nennt.
Wer also nur vom Löffel gefüttert wurde von den Lehrkräften, der hat das heute selbst bei guter Digitalisierung schwer.
Und noch ein gerade jetzt sehr strapaziertes Mantra widerlegt Schleicher. Neue Technologien können schlechten Unterricht nicht korrigieren.
Klar ist, dass neue Technologien Unterricht ergänzen, erweitern, interessanter machen können. Sie können aber schlechten Unterricht nicht ersetzen. Insofern ist der Stellenwert der Lehrkräfte in dieser Zeit noch deutlich gestiegen. Heute kommt es nicht darauf an, ob Lehrkräfte Unterricht gut vermitteln können, sondern ob sie ihre Schüler auch erreichen. Wenn die vor mir alle in der Klasse sitzen, ist das alles recht einfach. Ich mache meinen Unterricht und die Schüler hören mir zu. Wenn ich aber darauf angewiesen bin, die Kinder zu begeistern, dass sie selber im Grunde ihr Lernen selber in die Hand nehmen, dann muss ich sie irgendwo in ihren eigenen, ureigenen Interessen auch erreichen.
Dazu gehört für Schleicher auch eine viel stärkere Individualisierung des Unterrichts. Die Notwendigkeit, stärker auf einzelne Schüler einzugehen, habe Corona ganz klar gezeigt.
Wir haben immer noch ein Bildungssystem, das relativ gleichförmig unterrichtet, das davon ausgeht, dass alle Schüler gleichmäßig lernen. Was die Corona-Phase uns aber gezeigt hat, dass Schüler unterschiedlich motiviert sind, unterschiedlich lernen und dass eben guter Unterricht wirklich auf diese Unterschiede kreativ eingehen muss.
Auch von Defiziten bei der digitalen Ausstattung war viel die Rede. Noch größere Defizite als bei den Schülern sieht Schleicher jedoch in den Schulen. So waren die Schüler technologisch vielfach weitaus besser auf die Herausforderung des Homeschooling vorbereitet als die Lehrenden.
Wo es eher hapert, ist die digitale Ausstattung der Schulen und die Vorbereitung der Lehrkräfte. Diese Technologien auch kreativ, innovativ einzusetzen.
Das sagt Andreas Schleicher. Er ist Bildungsdirektor der OECD.
Auch für Heinrich Himmer, den Wiener Bildungsdirektor, ist die Digitalisierung kein Kriseninstrument. Es brauche künftig einheitliche Plattformen und die verlangen auch neue pädagogische Zugänge wie Blended Learning, die Mischung von Präsenzunterricht und Fernlehre.
Was schwierig gelingt, ist, dass man das auch transferieren kann als Schülerin, als Schüler. Also man macht das quasi in digitalen Oberflächen und dann muss man es irgendwann ins reale Leben überbrücken. Und für diese Brücke braucht sie Pädagoginnen und Pädagogen. Also es braucht auch andere Formate, als zu sagen, der Lehrer, die Lehrerin schickt einfach was oder stellt etwas in die Plattform, sondern es braucht dann den persönlichen Austausch.
Vorerst steckt das Bildungsministerium einmal mehr Geld in Technologie. Für AHS Unterstufe und Mittelschule will es über 200 Millionen Euro in die Anschaffung von Tablets und Notebooks investieren.
Glasfaser-Internet, flächendeckendes WLAN und eine moderne IT-Infrastruktur sollen alle Bundesschulen auf den letzten Stand der Technik katapultieren.
Welche Rolle die Digitalisierung in der Schule des 21. Jahrhunderts spielen kann, das hat Norbert Oberndorfer den Bildungswissenschaftler Stefan Hoppmann gefragt.
Viele glauben, dass wenn das technische Equipment da sei, sei das Problem gelöst. Ist es aber nicht.
Ohne die nötige Digitalkompetenz, wie man Informationen findet und bearbeitet, Quellen auf Vertrauenswürdigkeit prüft, wären Schülerinnen und Schüler auch mit der besten Technik heillos überfordert, sagt Bildungswissenschaftler Stefan Hoppmann von der Universität Wien. Wissenschaftliche Studien dazu gibt es bereits etliche.
Und die zeigen dann relativ schnell und relativ konsistent, dass wenn ich halt selber nicht stark genug bin und auch kein Backup habe, das mir hilft, diese Umwelt zu manövrieren, ich dann in meinem Lernen dafür bezahle, zum Teil heftig.
Die Digitalisierung der Schule sei die Eintrittskarte in ein erfolgreiches und spannendes Berufsleben, sagte kürzlich Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Das digitale Klassenzimmer werde bald Realität werden. Bereits im Mai beschloss die Regierung das 2,4 Milliarden Euro schwere Schulentwicklungsprogramm 2020. Geld, das unter anderem in den Breitband-Internetausbau und in die Modernisierung der IT-Infrastruktur an den Bundesschulen fließen soll. Diese Investitionen sind für Hoppmann wichtig, aber nicht das Allheilmittel für die vorhandene digitale Kluft.
Es gibt schon seit den 90er Jahren Untersuchungen, dass es gar nicht so sehr auf die Qualität der Hardware ankommt, sondern es kommt darauf an, was man damit didaktisch anfängt und unter welchen Bedingungen was man damit anfängt.
Während des Lockdowns waren viele mit der ganz praktischen Alltagsbewältigung beschäftigt. Mit einer Flut an Aufgaben, Tools und Lernplattformen hat das Homeschooling viele Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern gefordert bis überfordert. Dabei könne man den Lehrern am wenigsten einen Vorwurf machen, sagt Hoppmann. Denn
das Ministerium hat den Fehler gemacht, zu glauben, das sei nur das technische Problem der Umstellung von Präsenz auf Online und nicht begriffen, dass das eine völlig andere Umwelt ist, eine völlig andere Lernumwelt ist, die völlig anderes Vorgehen erfordert. Die ministerielle Vorgabe war von Anfang bis Ende, versucht so gut als möglich nichts zu ändern, sondern so viel wie es geht vom normalen Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Und daran sind natürlich viele Lernbeziehungen und auch viele, viele Anstrengungen gescheitert. Das hätte man von Anfang an gar nicht so angehen dürfen.
Schon in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts wollte man in Wien die beste Lehrkraft Österreichs vor ein Mikrofon stellen, damit alle Schülerinnen und Schüler effektiver lernen. Technischer Fortschritt als Wundermittel. Seit Gutenbergs Buchdruck habe jede neue Technologie zu der Fantasie geführt, man könnte damit das Lernen verbessern, sagt Hoppmann. Die Verlagerung von Schule und Lernen ins Digital Homeschooling birgt für den Bildungswissenschaftler im Gegenteil die Gefahr, dass Bildungsklüfte zwischen sozialen Schichten sich noch verstärken.
Alle die Dinge haben ein zentrales Missverständnis. Die glauben nämlich, dass Schule einfach die Verfügbarmachung von Wissen ist, die Distribution von Wissen ist. So funktioniert Schule aber gar nicht. Schule ist, wie gesagt, primär der Ort, wo ich mein Lernen dadurch entwickeln und stabilisieren kann, dass ich es mit anderen tue. Dass ich lerne, mit anderen mich über Sachen zu verständigen. Und dafür ist es unerheblich, ob das ein Buch ist oder ein Video. Die Schwierigkeit, die wir in Österreich halt haben im Moment, ist, dass wir dank PISA und Co. so fixiert sind, gerade das Ministerium, auf die Fantasie, die Schule bestünde darin, Legosteinhäppchenweise Wissen unter dieses Volk zu schmeißen. Und wer die meisten Steine aufschnappt, ist der Beste. Und genau das ist Schule eben nicht. Das kann sie gar nicht besonders gut. Das Schule ist eher, hier hast du einen Haufen Legosteine, bau mal was Schönes. Und dieses bau mal was Schönes, das muss ich halt lernen.
Stefan Hoppmann über das Ende der Wissenshäppchen und eine völlig andere Art des Lernens.
Andreas Schleicher wünscht sich beispielsweise eine stärkere Fokussierung im Unterricht. Weg von oberflächlicher Informationsvermittlung hin zur Vertiefung.
Ich denke, was wir auch gesehen haben, dass es wichtig ist, stärker Prioritäten zu setzen. In unserem Bildungssystem, und das gilt zum Teil auch für Österreich, haben wir heute kilometerlange, aber nur zentimeterdünne Lehrpläne. Wir unterrichten sehr viel Stoff in viel zu geringer Tiefe. Ich glaube, die Herausforderung ist wirklich, weniger Stoff in größerer Tiefe zu unterrichten. Und ich glaube, die Pandemie, wo im Grunde die effektive Lernzeit nochmal reduziert wurde, hat das nochmal sehr eindrücklich deutlich gemacht.
Vielfach haben sich die Pädagoginnen und Pädagogen erstaunlich schnell und kreativ auf die Heimlehre eingestellt. Die PH Niederösterreich, die für Lehrendenausbildung zuständig ist, hatte etwa schon im Jänner darüber nachgedacht, sich mehr in Richtung Blended Learning zu verändern.
Sie gibt den Lehrenden frei, wie viel sie im nächsten Studienjahr in Präsenz und per Fernlehre unterrichten. Jeder Studierende sieht sofort online, was ihn in der jeweiligen Lehrveranstaltung erwartet.
Wir sind jetzt gefordert, in den nächsten Wochen das auch zu evaluieren. Das heißt, wir schauen einmal, wie sehr haben unsere Lehrenden dieses Angebot wahrgenommen.
Sagt Christine Schörk, Departmentleiterin an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. Sie nimmt aus der Corona-Zeit eine Reihe von Lehren mit, wie sich die Pädagogik verändern muss. Dazu gehört etwa mehr kollaboratives Arbeiten in der Schule.
Wenn Sie die Entwicklung der Didaktik in den letzten Jahren und Jahrzehnten anschauen, auch unter dem Bekenntnis der Gesellschaft zur Demokratie und zur wachsenden Überzeugung, dass das Beteiligung verlangt von jedem Einzelnen, sind wir natürlich auch in der Schule gefordert, das zu lehren als einen Ort, wo Gesellschaft stattfindet und wo junge Menschen, die nächste Generation sozusagen, sich von der Familie herauslöst und in ein größeres gemeinsames Ganzes hineinwächst.
Auch die Vorlesung, die unter dem Namen Frontalunterricht in den Schulen noch immer fröhliche Urständ feiert, hat sich für Schörk völlig überlebt. Sie plädiert für Konzepte wie den Flipped Classroom. Dabei lernen die Schülerinnen daheim und nutzen die Schule oder auch einen Chat zum Besprechen des Gelernten, also genau umgekehrt wie bisher.
Dieses Selbststudium hat sich vielleicht erweitert oder bereichert, insofern, als wir sagen, vor allem Vorlesungen können wir eigentlich aufnehmen und zur Verfügung stellen. Das ist jetzt eh nichts Neues. Das Studierende konsumiert das wann immer, ja, also das, da ist Zeit- und ortsunabhängig. Und in der Präsenz, in der dazugehörigen Präsenz, gibt es einen Chat, gibt es eine Möglichkeit, rückzufragen, gibt es die Möglichkeit, erweitertes Material noch zu bekommen.
Eine Weiterentwicklung der jetzigen Lehre könnte auch dazu führen, dass nicht mehr alle Kinder immer anwesend sind, sondern vielleicht nur ein Teil in die Schule kommt, um an einem Projekt zu arbeiten. Als sozialer Ort ist die Schule jedenfalls unverzichtbar.
Man muss schon sagen, dass die Schulen, vor allem die Volksschulen, auch als Orte unglaublich wichtig sind, weil sie stabile Orte sind, weil sie Sicherheit bieten, weil man die Regeln kennt, weil man die Personen kennt, weil man ja sozusagen einen festen Rahmen hat und eine klare Tagesstruktur. Und das ist weggefallen. Wir wissen von vielen Kindern nicht, wie sie zu Hause gelernt haben oder ob sie überhaupt gelernt haben.
Es geht aber auch um grundsätzliche Rahmenbedingungen in der Schule. Andreas Salcher, er ist auch Ex-ÖVP-Politiker, plädiert etwa für eine Abschaffung der klassischen Schulstunde.
Der Lehrer, der vor der Klasse steht und jetzt 50 Minuten lang den Lehrstoff wiedergibt, das ist einfach ein Modell der Vergangenheit. Der Lehrer der Zukunft ist einer, der Individualisierung nutzt, der bestimmte Dinge vorher selbst als Lernvideos produziert oder andere Lernvideos verwendet. Die Schüler schauen sich das an, bereiten sich vor, der Lehrer sieht idealerweise, nehmen wir mal Mathematik her, ein gerade aktuelles Thema, da gibt es ungemein gute Mathematikprogramme, die den Riesenvorteil haben, dass der Schüler nach jeder Aufgabe sofort unmittelbar ein Feedback bekommt. Ja? Wenn er es nicht gut genug gemacht hat, ein Erklärvideo. Und wenn er so weit ist, dann kommt er auf das nächste Anspruchsniveau. Das heißt, es ist eigentlich alles da und auch verfügbar.
Für Andreas Salcher braucht es auch eine neue Definition der Lehrerin, des Lehrers. Ein Coach muss er sein, der auch dafür ausgebildet ist, eine Beziehung zu den Kindern herzustellen.
Dort, wo die Kommunikation während des Homeschooling mit Lehrern nicht gut funktioniert hat, ist es zu größeren Schwierigkeiten gekommen, berichtet auch Birgit Sattke. Sie ist die Leiterin von Rat auf Draht.
Deutlich spürbar war bei hilfesuchenden Kindern und Jugendlichen während der Corona-Krise vor allem die Angst, erzählt Sattke.
Angst auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite, was eben diesen schulischen Bereich betrifft, dass sie das mit dem Homeschooling und dem E-Learning nicht gut hinkriegen, dass sie dann, wenn sie wieder in die Schule gehen, Defizite haben und halt auch, dass sie das nächste Schuljahr dann gut schaffen werden. Das war so im schulischen Bereich deutlich spürbar, auch eine Überforderung, was das Lernen betrifft.
Bei vielen Schülern hat die Corona-Krise also zu Lerndefiziten und zur Angst geführt, das Schuljahr nicht zu schaffen. Auf der gesellschaftlichen Ebene hat sie die Bildungsungleichheit hierzulande noch verstärkt. In Österreich wird Bildung vererbt.
Und sie ist besonders ungleich verteilt, zeigen Studien der OECD und der EU-Kommission. Kinder aus bildungsfernen Schichten erreichen noch seltener einen Hochschulabschluss. Die schulische Leistung ist vom sozioökonomischen Hintergrund abhängig. Was heißt das für Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Familien nach Corona?
Das Homeschooling war für alle Familien eine Herausforderung. Besonders aber für jene Familien und Kinder aus sozial schwächeren Schichten bringt es Jörg Hopfgartner, Direktor einer Bundeshandelsakademie in Wien 10, auf den Punkt.
Ist es natürlich ein Unterschied, ob ich allein in einem Zimmer, vielleicht mit Balkon oder Gartenzugang, Notebook mit Highspeed-WLAN, meine Aufgaben erfüllen kann und interessierte Eltern mir teilweise dabei helfen, oder ich mit drei Geschwistern ohne direkte Hardware in einer Häuserschlucht auf 30 Quadratmetern wohne. Also vergessen wir nicht, dass es viele Eltern gibt, die momentan auch große persönliche Probleme haben, von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit geprägt sind. Und das bleibt den Kindern nicht verborgen. Und wenn eine Familie Sorgen hat, brauchen wir nicht erwarten, dass 100% Leistung kommt.
Nicht nur beengte Wohnverhältnisse oder Existenzängste der Eltern haben den Heimunterricht erschwert. Auch die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche während eines Schuljahres zu Hause mit den Eltern viel mitlernen und Nachhilfe nehmen, die während der Corona-Krise nur bedingt möglich war, sagt Elke Lacher. Sie ist Referentin für Bildungspolitik bei der Arbeiterkammer Wien.
Manche Schülerinnen und Schüler haben eine ganze Bibliothek zu Hause, andere nicht mal eine stabile Internetverbindung. Und genau dieser Fakt liegt in Österreich sehr schwer, weil das Lernen sehr oft noch privat organisiert wird. Wir wissen aus Umfragen, dass 1/4 aller Eltern täglich mit den Kindern lernt, viele Eltern zumindest gelegentlich. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Faktum in der Bildungsungleichheit in Österreich ist, dass wir Lernen endlich in den Schulen organisieren.
Eine aktuelle Studie aus den USA hat die Mathematik-Lernfortschritte von Schülerinnen und Schülern vor und während des Corona-Shutdowns verglichen. Haben alle Kinder aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten vor der Krise recht ähnliche Lernfortschritte gemacht, ist der Mathe-Erfolg während des Shutdowns gesunken, vor allem bei Kindern aus Haushalten mit mittlerem und niedrigem Einkommen. Dazu kommt jetzt noch der Sommerlocheffekt, befürchtet Elke Lacher. Auch in den langen Sommerferien wird regelmäßig die Bildungsungleichheit verstärkt, wie Studien aus Deutschland und den USA belegen. Während die Lernentwicklung bei allen Schülerinnen und Schülern unter dem Jahr, abhängig vom jeweiligen Startpunkt, weitgehend parallel verläuft, geht die Schere im Sommer auseinander. Kinder aus sozial schwächer gestellten Familien verlieren, Jugendliche in einkommensstarken Haushalten profitieren von den Ferien und ihren Erlebnissen.
Während manche Kinder in den Sommerferien eine ansteigende Lernkurve haben, beispielsweise, weil sie spannende Reisen mit ihren Eltern unternehmen, neue Dinge einfach ausprobieren können. Wir sprechen hier von einem großen Anregungspotenzial, das sehr lernförderlich ist. Erleben manche Kinder und Jugendliche in der Zeit vor allem ihren Haushof zum Beispiel und spielen dort mit ihren Nachbarskindern. Das heißt, sie haben viel weniger Anregungspotenzial. Ihre Lernkurve flacht massiv ab.
Das heißt, am Ende dieser Sommerferien ist die Ungleichheit somit noch größer als am Beginn.
Wir müssen davon ausgehen, dass der Bildungsabstand zwischen den Kindern nach diesen Sommerferien sehr enorm sein wird.
Das Lernen und Üben muss vermehrt in der Schule stattfinden, dort, wo es eigentlich hingehört, kritisiert Elke Lacher. Der Unterricht über den Bildschirm und auf Distanz hat auch vielen Jugendlichen sehr deutlich gezeigt, dass es fürs Lernen und Festigen des Stoffes analoge soziale Kontakte im Klassenzimmer braucht.
Da geht viel über Humor, da geht viel über Beziehungen, da geht viel über die Interaktion. Ich lerne als Schüler und Schülerin ganz viel auch von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern, weil wir über etwas lachen, weil jemand was falsch ausspricht. Das heißt, ganz viel von diesem Lernen basiert über die Interaktion und die kann ich niemals im Digitalen sozusagen kompensieren.
Zuerst stehen jetzt aber die Sommerferien vor der Tür. Am Vormittag lernen, am Nachmittag sporteln und spielen. Derartige Ferienbetreuungen wie die Summer City Camps und die Summer School werden in Wien und anderen Gemeinden angeboten und sollen Kinder beim Nachlernen unterstützen.
Damit das gelingt, gibt es mehrere Faktoren. Erstens ist die Durchmischung wichtig. Es ist wichtig, dass dort Kinder und Jugendliche aus allen Familien dabei sind, damit es nicht zu einer Stigmatisierung kommt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, dieses Anregungspotenzial während dem Sommer, das eben ganz stark eigentlich über Freizeitförderung basiert, über sozusagen einen bunten Blumenstrauß an Stärken, die ich als Kind entwickeln kann. Da geht es um weit mehr als Mathematik und Deutsch.
Das zweiwöchige Sommerschulangebot der Bundesregierung ist für Elke Lacher ein Schnellschuss. Sie kritisiert, dass es nicht auf bereits bestehenden Modellen, etwa von Gemeinden, aufbaut.
Auch schade ist, dass man auf das Deutschlernen fokussiert. Wir sehen eben bei der Nachhilfe zum Beispiel, dass Mathematik nach wie vor das Fach Nummer eins ist. Auch die Nachhilfeinstitute berichten, dass sie selbst während dem Shutdown sehr viele Nachfragen zur Mathematik bekommen haben aus den Familien. Das heißt, es ist auch nicht ganz verständlich, warum man jetzt eigentlich nur das Deutschlernen herauspickt. Gerade für Sprachenlernen wäre es so wichtig, den Kontakt zu muttersprachlichen Kindern zu haben. Das heißt, auch hier wäre der Vorteil einer Durchmischung eigentlich gegeben gewesen.
Auch für den Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer ist das Sommerschulangebot des Bildungsministeriums ein Experiment.
Es war, glaube ich, der Versuch, und der ist ja durchaus anerkennenswert, denen zu helfen, die Krisenverliererinnen und Verlierer vielleicht waren oder geworden sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, gäbe es ja schon Modelle, an denen man sich hätte auch vielleicht kooperieren können, eben die Summer City Camps in Wien, die zum Beispiel ja neben Deutsch auch Mathe und Englisch unterstützen. Und da hätte es ja auch zum Beispiel ein ganztägiges Angebot gegeben.
Warum hat sich das Bildungsministerium nicht an bestehenden Modellen orientiert? Die ehemalige Bildungsministerin Iris Roskala ist jetzt wieder Sektionschefin im Bildungsministerium und sagt dazu:
Wir sind nicht für Freizeitgestaltung zuständig, wir sind das Bildungsministerium. Also deswegen ist bei uns der Fokus sehr, sehr stark eben auf Unterricht gelegt. Ja? Im Unterschied zum Beispiel zur Stadt Wien, die einerseits Schulerhalter ist und andererseits aber eben auch zum Beispiel für Freizeitbetreuung von Kindern zuständig ist, tut sich hier die Stadt oder ein Bundesland wird sich leichter tun.
Es brauche ein konkretes Aufholprogramm für Herbst und mehr Ressourcen für sozial benachteiligte Schulstandorte, fordert Elke Lacher von der Arbeiterkammer Wien.
Wichtig ist, dass spätestens ab Herbst die Schulen, die besonders viele Kinder begleiten, die sozusagen jetzt ihren Lernrückstand wieder aufholen müssen, dass diese Schulen gut ausgestattet sind. Die Schulen brauchen mittels Chancenindex zusätzliche Mittel. Wir fordern hier, dass jedenfalls das Pilotprojekt der Bundesregierung raschest umgesetzt wird und auf 500 Schulen aufgestockt wird.
Laut Iris Roskala ist nicht mehr Geld notwendig. Förderungen würden bis dato einfach zu wenig genutzt werden.
Wenn eine Schule Förderbedarf feststellt, dieser Förderunterricht an der Schule konsumiert werden kann. Ja? Wir stellen fest, das nehmen nicht alle Eltern in Anspruch, was wirklich schade ist. Und an dem Chancenindex, an dem angesprochenen, ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm, an dem wird in unserem Haus intensiv gearbeitet.
Am Chancenindex werde also gearbeitet. Mehr möchte Iris Roskala vom Bildungsministerium dazu nicht sagen.
Was also bleibt von diesen Tagen des Lockdown mit Homeschooling, mit Kindern, die sich ihr Wochenpensum relativ gut einteilen konnten?
Mit Lehrern, die immer wieder über Video nachgefragt haben, wie es ihren Schützlingen geht?
Mit Pädagogen, die sich abgesehen von Arbeitsaufträgen kein einziges Mal bei den Kindern gemeldet haben?
Und Kindern, die in dieser Zeit der Schule verloren gingen?
Die Lehren der Pandemie.
Sie hören noch einmal Andreas Salcher, Andreas Schleicher und Heinrich Himmer.
Also es muss uns auch gelingen, jetzt nicht in eine Retropädagogik zurückzufallen und zu sagen, der sicherste Ort, das eigene Zuhause. Oder wenn schon in die Schule, dann nur jeweils geteilt, den minimalsten Bewegungsspielraum, also vielleicht noch vom Klassentisch zur Toilette und wieder zurück. Das würde nämlich alle die Freiheiten, die es gibt und die notwendig sind zum Lernen, wirklich massiv einschränken. Da muss man wirklich drauf aufpassen, weil sonst wird ein großer Mehrwert von Schule sehr schnell wieder zerstört.
Das Positive an Corona ist, dass viele Schüler, Lehrer und Eltern implizit ganz andere Fähigkeiten gelernt haben. Umgang mit Unsicherheit, sehr schnelles Einstellen auf neue Situationen, Eigenmotivation, Teamlearning, einander wechselseitig zu unterstützen. Das steht ja auf keinem einzigen Lehrplan. Das sind aber genau die Fähigkeiten, die wir im 21. Jahrhundert brauchen werden.
Ich glaube, die zentrale Lehre aus der Pandemie ist, dass 1,5 Milliarden Schüler und auch deren Eltern verstanden haben, dass Lernen kein Ort ist, sondern eine Aktivität. Dass also auch Technologie wirklich integraler Bestandteil von Lernprozessen werden muss. Auf der anderen Seite aber die vielen wichtigen sozialen Funktionen von Schule nicht ersetzt. Wir lernen nicht im Grunde, indem wir nur Wissen konsumieren, sondern wir lernen von und mit Personen. Da sind die Lehrkräfte ganz entscheidende Gestalter von innovativen Lernprozessen. Und das ist in vielen Schulen sehr schwer gefallen.
Schule ist also vor allem ein sozialer Ort, der auch Technologie, aber vor allem empathische Lehrende braucht.
Sie hörten ein Matrix über Homeschooling und mögliche Lehren für die Schule der Zukunft. Gestaltet von Julia Gindl, Norbert Oberndorfer und Franz Zeller.